David Bossart, herzlich willkommen zu unserem Podcast «Off the Record». Auch bei Ihnen wollen wir ein bisschen in der Kulisse schauen und hören. Sie sind Philosoph, 20 Jahre CEO vom Gottlieb Duttweiler Institut GDI, seit 2020 Präsident von der Gottlieb und Adele Duttweiler Stiftung und auch Inhaber von Bossart und Partner. Sie haben viele Bücher geschrieben und sind auf der ganzen Welt unterwegs als Speaker. Sind Sie ein Mikrokind, das Sie nicht loslassen konnten, nachdem Sie im 20 aufgehört haben als CEO vom GDI?
Das ist eine gute Frage. Ja, man macht einfach weiter, weil ich bin angefragt worden als Präsident der Stiftung. Ich bin auch angefragt worden für im GDI, im Stiftungsrat. Und ich muss gestehen, ich habe im GOP angefangen als Student. Ich habe dort mein Geld verdient für mein Studium. Aber der Schweizer Detailhandel ist natürlich sehr speziell am internationalen Vergleich und reflektiert natürlich auch sehr stark die schweizerischen Eigenschaften mit dem Föderalismus, mit der Kleinräumigkeit, wie immer mit allen Vor- und Nachteilen.
Aber das ist schon so, oder? Bei mir ist es auch so gesehen, gehst du ins Konzi, also in den Coop, oder? Früher hast du das Konzi gesehen, oder gehst du im Mikro und mit dem hast du irgendwie schon ein bisschen geoutet damals, oder? Also sind Sie dann eben bei Coop angefangen und dann trotzdem zum Mikro gegangen?
Ja, ganz einfach, weil es ist hier im Duttweiler Institut ist eine Stelle ausgeschrieben gewesen und als Abteilungsleiter und ich habe ja keine kaufmännische Ausbildung gehabt, ich habe schon einen Vertrag gehabt, Import-Export Angestellten in London, hatte aber noch nicht unterschrieben gehabt, hat dann aber auch nicht unterschrieben, hat dann einfach etwas anderes wollen machen, weder nur den Cashflow ausrechnen und solche Sachen. Und mich hat alles interessiert. Und dann habe ich darum einfach noch Philosophie studiert. Und nach dem Philosophiestudium, ich habe nebenbei auch sehr viele weitere Sachen gemacht. Ich habe im Museum referiert, ich habe Schule gegeben, ich habe auch selbst in der Basler Chemie mal als externer Mitarbeiter gearbeitet. Und so habe ich mir alles immer interessiert. Ich habe nicht gewusst, was machen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Philosophie studiert. Ich konnte mir sehr viel zusammenpacken.
Und das hilft, wenn man die Bandbreite ja mitbringt für so ein Philosophiestudium?
Heute ist es so, lange haben ja die Ökonomen dominiert. Heute sieht man, die ganz abstrakten mathematischen Modelle sind vielleicht nicht mehr so sauber. Gerade wenn man schaut, wie erklärt man heute noch die Inflation? Selbst die gescheitsten Köpfe haben viel zu abstrakte Modelle, als sie irgendwie etwas noch könnten, einigermaßen präzis voraussehen. Heute braucht man wieder jemanden, der, denke ich, auch wirklich kann interdisziplinär Themen zusammenbringen. Und von dort her ist natürlich von der Geschichte, ist die Philosophie natürlich immer sehr spannend gewesen. Ich bin bei der Mathematik, bei den Ökonomen, bei den Biologen reingesessen, weil mich hat alles interessiert. Ich habe immer gerne den Überblick gehabt.
Wenn man CEO ist vom GDI, vom Gottlieb Duttweiler Institut, ist man dann so quasi, das ist ja der Think Tank, ist man dann der Vordenker von der Nation?
Ja, es ist klar, das ist das alte Duttweiler Erbe. Er war sehr interessiert gewesen, natürlich als Forschung. Und ihn jetzt immer interessiert, einerseits, wohin gehen wir, wie kann ich als Unternehmer die Welt verändern, aber gleichzeitig war auch interessiert gewesen, wie kann mir die Forschung dazu helfen. Und darum denke ich, ist kein Zufall, dass er das Institut auch sein Vermächtnis übergeben hat.
Aber Sie sind dann quasi eben als CEO schon, Sie sind ja der oberste Chef dann dort und geben die Stossrichtung vor, weil Sie sind nicht allein dort, Sie haben ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt.
Ja, natürlich, aber es ist wichtig, dass es ein Aushängeschild hat, jemand, der das Institut kann vertreten kann. Und ich habe natürlich den grossen Freiraum auch genützt. Klar, man kommt natürlich aus dem Retail raus, aber Retail hat man gesehen, ist sehr gut, wenn es um Konsumentenverhalten geht, wenn es um Menschenverhalten geht, wenn es um Bürgerverhalten geht. Und die ganze Welt ist ja in den letzten 20 Jahren an der Digitalisierung mehr Retail geworden. Mehr auch eben von direktem Konsumentenkontakt. Und von dort her ist eigentlich der Retail-Approach in sehr vielen Branchen sehr viel interessanter geworden. Und darum ist es kein Zufall, dass wenn man einen guten Job macht, dann ist man natürlich schnell mal auch in den anderen Branchen gefragt. Und dort bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wirklich auch, wenn Sie meine Vita anschauen, bin ich wirklich global, glaube ich, in fast jeder Branche tätig gewesen. Ich habe unglaublich viel dürfen lernen. Und das Schönste war immer, wenn man wieder in die Schweiz zurückkommt, da kann man wieder lokal etwas zurückgeben. Auch die Übersetzungsleistung, was heisst das jetzt, was in Amerika passiert, was in China passiert, was in Indien passiert, was heisst das für uns in die kleine Schweiz und wie können wir uns weiterentwickeln.
Wenn Sie die Leute ausgesucht haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben Sie das persönlich gemacht und wirklich darauf Wert gelegt, was die Personen mitbringen und was ihnen auch wichtig ist? Oder stelle ich mir das ein bisschen naiv vor? Oder das sind einfach viel zu viele Leute und die Abteilungen entscheiden am Schluss?
Nein, es ist so, dass Menschen eigentlich immer sich ergänzen sollten. Ich nehme gerne Leute um mich herum, die völlig anders ticken. Weil die Tendenz, die man natürlich hat, ist, dass man stammesmässig sich organisiert, dass man gleichaltrige und ähnlich tickende Leute anstellt. Aber so lerne ich ja nichts, oder? Dann bin ich im Selbstverstärkermodus, wie man es heute bei Social Media sieht. Und man sollte ja lernen. Und lernen tue ich nur, wenn ich mich auseinandersetze mit Perspektiven und Meinungen, die ganz anders sind wie meine.
Das ist bei dem Fußball, die Mischung muss am Schluss stimmen, oder? Also man kann nicht gleich elf gleiche haben, oder? Sondern es muss am Schluss eben zusammenpassen, auch dort Erfahrung, Junge und so weiter. Aber es braucht oft, ich sage jetzt auch in der Wirtschaft, weil das auch sehr wünschenswert, oder? Aber das braucht oft so einen Sprung, weil passieren dort ja oft das Gegenteil, eben, dass man Gleichgesinnte oder Gleichartige, Sie haben es vorher gesagt, oder Gleichaltrige oder wie auch immer, nimmt, oder? Wie schafft man das, dass man diesen Blickwinkel verlässt und wirklich sich da aufmacht? Oft ist vielleicht auch ein bisschen eine Angst oder ein bisschen, ja, oder man weiss nicht genau, man hat vielleicht Angst, sich aufs Neue oder auf anderes einzulassen.
Ja, ich denke, der Fußball ist ein guter Vergleich, weil der Cruyff hat immer gesagt, Johann Cruyff hat immer gesagt, du kannst die 11 Besten auf jeder Position kannst du zusammenführen und du wirst Misserfolg haben. Paris Saint-Germain zum Beispiel. Es ist wichtig, dass die Mischung stimmt. Es gibt in England, gerade Brighton, die schauen, wo kann ich Underdogs einstellen, also unterbewertete Spieler. Und schauen mit denen, die vielleicht hungriger sind und nicht schon alles haben, dass du aus denen kannst eine Mannschaft formen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klar, jetzt bei einem Forschungsinstitut schauen wir, dass man sehr interdisziplinär ist und eine gute Ergänzung hat. Aber letztendlich sind es immer die Menschen, dass die Freude haben, miteinander zusammenzuarbeiten, dass man gemeinsame Ziele hat und dass man auch innerhalb der Teams coole Projekte machen, umsetzen. Mit denen fliegt das Ganze.
Sie sind über 20 Jahre CEO gewesen. Was bleibt Ihnen am meisten? Was sagen Sie, auf das bin ich am meisten stolz, wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückschaue?
Sicher die grosse Freude, mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Und da, wo man lernen darf, mit unglaublich vielen tollen Begegnungen, querbeet, verschiedenste Menschen, verschiedenste Hierarchieebenen, verschiedenste Branchen, dass man immer lernen kann, dass man nie arrogant wird, dass man immer sieht, je mehr wir eigentlich in eine Welt vom Wissen, von der Technologie hineingehen, desto mehr müssen wir auch anerkennen, wir wissen gar nicht so viel. Und wenn wir heute sehen, vor allem in den USA, aber nicht nur dort, auch bei uns zum Teil in der Finanzwelt, die unsäglichen Übertreibungen, die Selbstüberschätzungen, die Herrlichkeit, die man hat, das Gefühl, man könne die Welt beherrschen, all das sieht man am Thema Nachhaltigkeit, das schlägt auf uns zurück.
Und ich habe mal gelesen, dass Sie gesagt haben, man kann es nicht oder man muss es nicht allen recht machen. Wenn Sie es allen recht gemacht hätten, wären Sie wahrscheinlich CEO geblieben bis zur Pensionierung. Ist das auch so ein Schritt gewesen, wo Sie gesagt haben, nein, ich gehe jetzt vorzeitig und will noch mal etwas Neues machen?
Ja, ich bin 2 Jahre vorher gegangen, auch weil ich mich angefragt habe für die Stiftung. Und weil ich immer gesagt habe, ich mache noch mal etwas anderes und kann natürlich jetzt auch von dem grossen Beziehungsnetz kann ich profitieren. Und es macht natürlich auch Freude, vor allem auch, weil ich ein unglaubliches Privileg haben. Also man kann auch jetzt Projekte machen, sagen wir, speziell noch mit Leuten zusammen sind, die man gerne zusammen schafft und nicht etwas, was ich jetzt einfach mache. Klar, auch weil ich Freude habe, aber man muss auf den Umsatz schauen und so. Und das macht dann noch einen zusätzlichen Kick. Und es ist ein grosses Privileg, das weiss ich, aber man kann lernen, was bedeutet heute noch Erfahrung, was mache ich mit dem Leben, wir müssen gesund bleiben, oder? Wir sehen da Leute, jetzt, ich bin 60, schon hinter mir, viele Leute, die plötzlich krank werden, Leute, die nach der Pensionierung nicht wissen, was machen. Auch Leute, die sehr gute Jobs haben, sind verloren, hocken nur noch auf dem Golfplatz, langweilen sich und so Sachen. Und dort ist es ein Privileg, wenn man kann, über verschiedene Lebensphasen sinnvolle Tätigkeiten haben. Ich glaube, das ist ein sehr grosses Privileg. Und da hoffe ich, dass ich das noch viele kann machen und eben so mit Ihnen können diskutieren frei und nicht müssen irgendwie Rücksicht nehmen auf irgendwelche Positionen oder was auch immer.
Und das muss man sich erarbeiten, der Status?
Ja, man muss sich erarbeiten. Es gehört sehr viel Arbeit dazu, klar, sehr viel Wille dazu, aber auch viel Glück.
Wenn Sie jetzt, Sie sind Philosoph, und ich habe selten einen Philosoph am Tisch, aber wenn ich jetzt Sie am Tisch habe, wenn man jetzt auf die Welt schaut im Moment, und jetzt haben wir Corona hinter uns, wir haben den Konflikt, den Krieg Ukraine-Russland, dann haben wir Südkorea, Nordkorea, wir haben Taiwan, China etc., das hört fast nicht mehr auf. Was ist Ihr Blick, wenn Sie jetzt von oben runter schauen, auf die Erde, auf die Welt, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, wir sind einfach wieder in einer Phase von der Normalisierung, von der historischen Normalisierung. Wir dürfen nicht vergessen, Pandemien, Klimawandel, Themen wie Krieg, Hungersnöte, hat eigentlich fast die gesamte Geschichte der Menschheit immer geprägt. Wir haben sicher in der ganzen Phase der Industrialisierung, ins 19. Jahrhundert, ins 18. Jahrhundert, aber vor allem dann, wo es richtig losgegangen ist, gegen ins 19. Jahrhundert, Verbrennungsmotor, dann Elektrizität, haben wir unglaublich viel Wohlstand erarbeitet, haben gesehen, wie wir dank Technologie können überdurchschnittliches Wachstum produzieren und haben uns dann auch nach den schrecklichen Kriegen, auch das muss man sehen, Technologie, Eisenbahn, Air Force, haben auch die schrecklichen Kriege ermöglicht. Also die Menschen können auch viel Unsinn machen, klar, je mehr Technologie sie haben. Aber wir hatten unter dem Strich extremen Wohlstand gehabt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der ganze Kalte Krieg, war auch eine Motivation, zu beweisen, wir haben ein besseres System. Und wir haben dann bis in die 70er Jahre, les 30 Glorieuses nach dem Zweiten Weltkrieg, haben unglaublich viel Wohlstand angehäuft. Und wir haben geglaubt, das geht jetzt immer so weiter. Aber wir sind jetzt, wenn wir das BIP anschauen, sind wir auch, wenn wir China anschauen, wenn wir Indien anschauen, sind wir einfach wieder etwa dort, wo wir 18, 20 sind. Und Pandemien haben zugenommen. Auch das ist etwas, was in der Historie immer wieder gekommen ist. Was aber auffällt, ist auch bei den Finanzmärkten, dass die Anzahl der Krisen zunimmt. Und wenn man die Wahrscheinlichkeitsrechnungen anschaut, wo verschiedene sehr gescheite Leute machen, können wir davon ausgehen, auch in den nächsten 10 Jahren wird es weitere Pandemien geben, es wird weitere Zoonosen geben. Also wir sind wieder in einer normaleren Phase. Und das heisst, wir werden auch in der Schweiz uns, siehe Fußball, gute Seismograph Katar jetzt, was dort passiert, wir werden uns mit völlig neuen Gegebenheiten müssen auseinandersetzen.
Das heisst, wir haben eigentlich eine außerordentliche Phase erlebt. Also gerade die jetzt auch älter sind, ich sage jetzt auch in unserem Alter, seit den 50er Jahren, vom letzten Jahrhundert bis jetzt eigentlich eine Phase, die es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat in der Geschichte oder so.
Ja, es war sicher eine Glücksphase gewesen, vor allem wenn man die Wohlstandsgewinne anschaut. Und es kommen so viele neue Themen dazu, wo wir zum Teil uns schon bewusst haben. Denken Sie an die AHV, Demografie, denken Sie auch an das Energiethema. Aber man handelt meistens erst dann, wenn es schon nach dem 12 ist.
Das ist irgendwo menschlich, oder?
Genau, Sie sagen es, Herr Köhn, das ist genau der Punkt. Wir sind Menschen geblieben. Und der Kommunismus wollte einen neuen Mensch schaffen. In Amerika glauben die Verrückten, wie ein Peter Thiel, ein Elon Musk, wir können rasch abhauen auf den Mars, wir können den Mars kolonisieren, dann denken wir, das Energieproblem irgendwie oder das Demografieproblem lösen. All das ist natürlich amerikanische, sagen wir mal, juvenile Träume, die aber nicht in einer erwachsenen Welt Platz haben, wo ich denke, wir müssen erwachsen werden. Und die Menschen haben ja unglaublich viel Tolles geleistet, aber wir müssen auf dem Boden bleiben. Die Natur braucht uns nicht. Wir werden wieder verschwinden, genauso wie wir erst kurz am Schluss von der Revolution, der ganzen Evolution von der Biosphäre, eigentlich erst am Schluss gekommen sind. Das heisst, es liegt weiterhin an uns, wie wir vor allem als Menschen uns organisieren, wie wir sozial nachhaltig sind, wie wir miteinander umgehen. Aber die Zeichen heute sind ganz klar, siehe Katar, wir sind wieder in einer sehr politischen Welt, wo die politische Rivalität gerade auch um alle die Ressourcen, die wir brauchen, um nachhaltig zu sein. Die sind ja meistens von den Chinesen besetzt. Alles, was mit Batterien zu tun hat, mit Storage zu tun hat und derartige Sachen. Da geht der Kampf erst jetzt los.
Wenn wir so in einer Zwischenphase sind, ich nenne es jetzt auch so, dann heisst ja, dass es kommt wieder eine nächste Phase. Also zwischen heisst ja, zwischen eben dem, was wir jetzt gehabt haben, kommt dann auch wieder so eine außerordentlich gute Phase. Oder was sagt der Philosoph da? Oder kommt einfach eine andere, die man jetzt gar noch nicht sagen kann?
Wir wissen es nicht. Man muss immer schauen, wie die Leute denken. Und wir sind reich geworden, Wir sind in die digitale Welt hineingegangen. Wir haben Technologie vorantrieben. Alles mit dem westlichen Denken. Links, rechts, one, zero. Wir haben Silos geschaffen in der industriellen Welt, haben alles fein säuberlich in immer mehr Fachdisziplinen ausgelagert. Wir haben immer tiefere Löcher gebohrt im Wissen. Aber wie das Ganze wieder zusammenkommt, mit Ambivalenz umzugehen, mit Unklarheit umzugehen, dort sind wir nicht gut.
Sie sind auf der ganzen Welt unterwegs. Also haben wir Europäer da auch ein bisschen, ich sage jetzt einfach, zu fester Blick auch auf uns selber jetzt gehabt, oder?
Wir schauen natürlich die Welt immer noch aus der Siegerperspektive an. Ich denke, man muss sich selber auch ein bisschen leicht überschätzen, optimistisch sein im Sinn von unbestimmt optimistisch. Der Groove muss sein, ich will die Welt verändern, aber gleichzeitig sehen, eine gewisse Phase ist rein schon demografisch oder auch von der Entwicklung vom BIP her, geht jetzt einfach zu Ende. Und wir sehen heute schon, wie unglaublich schwierig das es ist, mit chinesischen Firmen, aber auch immer mehr mit noch anderen, oder? Jetzt, wenn wir Russland anschauen, oder auch Indien, die langsam aufsteigt, wird auch mehr Machtpolitik machen. Wie gehen wir mit all dem um? Oder jetzt Saudi-Arabien, plötzlich sind die Erdölfirmen wieder so hoch bewertet wie Technologiefirmen. Wie geht man mit denen um, wo man genau weiss, die sind der westlichen Welt wertemässig diametral entgegengesetzt? Schauen Sie die Situation von der Credit Suisse an.
Wir haben sehr viel aus der Wirtschaft oder mitlosen als Wirtschaftskammer-Podcast, KMU-Vertreterinnen und Vertreter. Was geben Sie denn für einen Rotschlag, wenn Sie jetzt Ihnen da zuhören und jetzt haben Sie also gesamtheitlich Blick ein bisschen in Zukunft gemacht auf die Wirtschaft. Wie können wir uns da auf das auch vorbereiten, fit machen?
Also sicherlich, man soll nicht zu viel erwarten von der Politik, man soll mehr von sich selber erwarten. Aber die Politik muss alles machen, dass wir kluge, diplomatische Vereinbarungen haben, sodass es minimale Garantie gibt, dass auch die rechtliche Situation verhebt, dass nicht einfach die Macht des Stärkeren gilt und dass Politik kann zumindest die Rahmenbedingungen mitgestalten. Als Unternehmer, glaube ich, muss jeder selber wissen, ob das KMU sei oder eine grosse Firma, muss selber wissen, wie sie wertemässig damit umgeht, wenn man mit Firmen, mit Partnern, mit Nationen zusammenarbeitet, wo man weiss, die vertreten ganz andere humanitäre Ziele wie wir. Wenn Sie schauen, in Deutschland zum Beispiel, einer der grössten Detailhändler der Welt, die Rewe, die haben bereits den Vertrag mit dem Deutschen Fußballverbund gekündigt, weil sie nicht einverstanden sind, wie der Deutsche Fußballverband mit Katar in der WM sich verhält. Das gibt's. Also, letztendlich ist jede Firma selber verpflichtet, zu entscheiden, wo ist die rote Linie, wo ziehen wir den Strick, oder ziehen wir den Stecker und wo nicht. Und das sind sehr schwierige Entwicklungen. Und darum, glaube ich, brauchen wir einerseits einigermaßen zuverlässige politische Rahmenbedingungen, aber für die Schweiz habe ich nicht so Angst, weil wir haben sehr viele, sehr gute Unternehmer. Wir überleben nur in den Nischen. Wir können nur mit sehr guten Nischenprodukten uns immer mit einem Schritt voraus bewältigen und weiterentwickeln.
Das heisst, Sie gehen der Schweiz und den Firmen, die hier daheim sind, stellen Sie ein gutes Zeugnis aus?
Ja, eben, wir sind ja in einem gewissen Sinne sehr schwierig zu definieren, neutral. Aber wir sollten nicht reinen Opportunismus haben, also dass wir Sachen machen, die wir nicht wirklich dazustehen.
Gut, merci vielmals. Das ist sehr, sehr spannend. Wir könnten hier noch stundenlang miteinander reden. Am Schluss stelle ich immer gerne 5 Fragen. Und die erste Frage, die Sie ganz spontan können beantworten, relativ kurz. Die erste wäre, wenn Sie sich, Sie haben ja ganz viele prominente Persönlichkeiten getroffen, bis jetzt schon gar nicht davon aus. Und wenn man ja sieht, wo Sie überall unterwegs sind und wo Sie überall referieren. Wer würden Sie gerne noch einmal, tot oder lebendig, oder überhaupt zum ersten Mal treffen und schwätzen mit dem?
Das sind meistens No-Names. Leute, die am Schluss von einer Veranstaltung kommen und sagen, Sie, ich habe eine Idee. Können wir die mal rasch anschauen? Finden Sie das gut? Wie würden Sie das machen? Das sind Leute, die ich merke, die wollen etwas bewegen, sind aber im Geist, Unternehmer aber irgendwie bescheiden bleiben, aber sie glauben, dass sie irgendwie etwas positiv beitragen können für Kunden, für Mitarbeiter. Und Leute, die wirklich kundenorientiert und mitarbeiterorientiert sind, die nicht egoman sind, haben mich eigentlich immer am meisten beeindruckt.
Was würden Sie machen, wenn Sie unendlich reich wären?
Ach, ich hoffe, ich werde das nie. Und ich finde es immer wichtig, dass man sich fragt, was brauche ich überhaupt? Und nicht, wie kann ich immer noch reicher werden? Weil, wenn ich immer reicher werden will, dann werde ich abhängig von Leuten, die ich nicht mag.
Für was stehen Sie zur Nacht auf?
Wenn ich einen Gedanken habe, wie jetzt bei dem Referat, das ich heute Abend halte, und ich das Gefühl habe, den musst du noch einfügen und den musst du den Leuten noch mitteilen.
Gibt es etwas, was Sie in Ihrem Leben bereuen?
Nein.
Und können Sie sich vorstellen, Bundesrat zu sein?
Ehrlich gesagt, nein. Ich bin eher der Typ, der gerne den Bundesrat beratet. Also ich bin jetzt eher, ohne dass ich mich mit dem Walter vergleichen möchte, ich bin eher der Walter Turnherr-Typ. Ich gebe gerne mein Wissen weiter, du gerne moderieren. Aber ich bin froh, wenn ich sehe, ich kann einen Beitrag leisten, ohne selber müssen jetzt die Last vom Bundesrat zu tragen.
David Bossart, ganz herzlichen Dank.